Einen wunderschönen guten Abend. Es ist ein langer Tag gewesen. Wer von uns war so wie ich seit heute Morgen schon hier? Oh wow. Hier ist die Geduld der Heiligen. Ja. Wir wollen heute Abend nochmal ein Thema besprechen, das jetzt weniger hochtheologisch und weniger prophetisch in die weite Zukunft hinausgreifend ist, sondern eher so ein bisschen unseren persönlichen Alltag beleuchten wird und dabei auch Dinge ansprechen wird, die wir vielleicht gar nicht so mit Kirche und Bibel und Religion in Verbindung bringen. Wir werden sehen, dass die Bibel auch etwas mit unserem Kühlschrank zu tun hat und unserem Radio und so Dinge, die wir so tagtäglich tun. Wir wollen uns die Frage stellen, was bedeutet es denn, als Christ zu leben, wenn man gerade nicht in der Kirche ist, in der Kirchgemeinde oder in einer Vortragsreihe? Gibt es da so Dinge, an denen man einen Christen erkennen könnte? So einfache Lebensprinzipien, die uns auch den Glauben leichter machen. Bevor wir dazu kommen, wollen wir auch heute Abend noch eine Frage beantworten. Das ist eine sehr interessante Frage gestellt worden, wie ich finde. Eine Frage, die direkt an mich gestellt ist. Da heißt es nämlich hier, warum stellen Sie Jesus und Gottes Engel in Bildern dar? Übertreten wir damit nicht das zweite Gebot? Sehr gute Frage. Und herzlichen Dank. Die Frage wird immer wieder auch gestellt. Also die Bilder habe ich natürlich nicht selbst gemalt. So gut kann ich gar nicht malen. Aber die Frage ist, darf man das? Darf man Jesus, darf man Engel, himmlische Wesen in Bildern darstellen? Und sagt das zweite Gebot nicht, dass man sich keine Bilder machen soll? Schauen wir uns kurz das zweite Gebot an, was dort steht in 2. Mose 20. Lesen wir in Vers 4, das ist das berühmte zweite Gebot. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen, der bei Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Der Grund für das zweite Gebot ist, dass Gott eifersüchtig ist, wenn Menschen zu anderen Bildern beten oder Bilder oder Statuen sich aufstellen, die für die Anbetung gedacht sind. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel eine Buddha-Statue in die Wohnung stellt oder wenn man dort Heiligenbilder aufstellt und vor denen vielleicht noch niederfällt, dann fällt das unter das zweite Gebot. Das zweite Gebot verbietet aber nicht die bildliche Darstellung zu Informationszwecken quasi. Woher weiß ich das? Weil Gott selbst angeordnet hat, Bildnisse zu machen, unter anderem von Engeln. Wenn man das Heiligtum sich anschaut, dann kann man feststellen, dass die Mose ja beauftragt worden war, im Allerheiligsten nicht nur Bilder, sondern sogar Skulpturen von Engeln aus Gold zu machen. Da waren zwei schirmende Cherubim aus echtem Gold. Die waren natürlich nicht dazu da, angebetet zu werden, aber sie sollten illustrieren, wie die Engel im Himmel dort etwas tun. Wir wissen auch, dass im Tempel in die Vorhänge auf Gottes Anweisung Bilder von Cherubim eingewoben waren. Also wenn Gott selbst auf seine eigene Anweisung in seinem Heiligtum, dass er dazu da war, Dinge zu veranschaulichen, Bilder von Engeln angeordnet hat, fühle ich mich frei, auch Bilder von Engeln Ihnen hier zu zeigen. Ob die jetzt genauso aussehen, weiß ich natürlich nicht. Die Bilder versuchen natürlich, das einigermaßen darzustellen. Aber Sie können daran sehen, dass es in der Bibel kein grundsätzliches Verbot von Bildern aller Art gibt, sondern das zweite Gebot wendet sich gegen die Verwendung von Bildern für die Anbetung. Also Götzenbilder sind dort angesprochen und genau das sozusagen die Idee dahinter. Aber sehr gute Frage, gut mitgedacht, wenn Sie auch noch Fragen dieser Art haben oder andere Fragen, dann stellen Sie die Fragen, nutzen Sie die Gelegenheit, hier auf diesem Feedbackzettel diese Frage zu stellen. Und morgen haben wir dann die letzten beiden Gelegenheiten, morgen Vormittag und morgen am späten Nachmittag, diese Fragen dann noch zu beantworten. Jetzt also Leben mit Profil, die Kraft Gottes im Alltag erfahren. Und bevor wir beginnen, würde ich gerne noch einmal mit einem Gebet starten und lade Sie ein, zu sitzen zu bleiben. Lieber Vater im Himmel, wir haben einen langen Tag hinter uns und viel gelernt und uns mit vielen Dingen beschäftigt, Fragen gestellt, Antworten aus der Bibel gesucht und einiges über dich und deinen Charakter gelernt. Heute Abend wollen wir uns noch einmal Zeit nehmen, über einige Dinge zu sprechen, die unseren alltäglichen Lebensablauf auch betreffen. Denn wir wollen ja nicht nur Christen sein, alle 7 Tage, jeden 7. Tag, sondern jeden Tag in der Woche. Wir wollen Christen sein, auch im Alltag, in den ganz normalen Dingen des Lebens. Und wir möchten dich bitten, dass du zu uns sprichst und dass du uns vielleicht auch zeigst, wo wir Dinge haben, die wir ändern sollten. Wo wir mit unserem Verhalten dich vielleicht traurig machen oder auch kein gutes Bild abgeben für dein Evangelium. Aber vor allem möchten wir dich bitten, dass wir nicht einfach nur irgendwelche Maßstäbe sehen, sondern dass wir sehen, dass hinter allem die Schönheit deines Charakters im Evangelium steht und die Kraft, die dein Evangelium mit sich bringt, und dass wir keinerlei Veränderung in unserem Leben vornehmen können aus eigener Kraft, sondern nur allein im Glauben an dich und durch das Wirken deines Heiligen Geistes. Darum bitten wir auch jetzt, dass du uns mit deinem Heiligen Geist erfüllst, dass wir die Wahrheit verstehen, wie sie in dir ist, und danken dir dafür im Namen Jesu. Amen. Wer von uns war am Mittwochabend hier? Mittwochabend. Das war, als ich versucht habe, einen Gesundheitsvortrag zu halten. Alle, die da waren, die haben jetzt für die nächsten 5 Minuten so ein bisschen schon Vorlauf. Wir werden es mal kurz ein bisschen zusammenfassen. Denn die Tatsache ist, dass das Buch Daniel nicht nur große Visionen gibt, sondern auch in einem Kapitel zeigt, wie Daniel, dieser Prophet, in ganz alltäglichen Dingen seinen Glauben ausgelebt hat. Wir wissen ja, und das haben wir gelernt, dass Daniel ein Gefangener war am Hofe des Großkönigs Nabucodonosor des II., des Königs von Akkad. Der war dort, hatte dort, wie wir das am Mittwoch auch ausführlich behandelt haben, dort die jüdischen Gefangenen, neben vielen anderen Gefangenen, dazu ausersehen, dass die Besten unter ihnen ausgewählt werden sollten für eine Ausbildung an der Universität in Babylon. Und wir haben gelernt, und nach den 10 Tagen sah man, dass sie besser aussahen und wohlgenährter waren. Daniel und seine 3 Freunde sahen schöner aus, waren stärker und am Ende ihrer Ausbildung weitaus klüger als alle anderen Studenten, die ja auch nicht dumm waren, dort an der babylonischen Universität und unter all den Gelehrten Babylons. Ich habe am Mittwoch erzählt, die Babylonier waren keine dummen Leute. Die haben mathematische Probleme gelöst, die man erst wieder in der Renaissance lösen konnte. Wir alle würden nur mit den Ohren schlackern, wenn wir die mathematischen Berechnungen durchführen müssten, die zum Teil dort in Kaltschrifttafeln aufgeschrieben sind. Und der Daniel, der hat das mit links gemacht. Klüger, schöner und stärker. Und nicht nur ein bisschen klüger, sondern Nabucodonosor der II., der hat die Prüfung abgenommen und hat herausgefunden, dass in allen Angelegenheiten, also nicht nur in Mathe, sondern auch in Astronomie, in Kaltschriftkunde, in sumerischer und akkadischer Literatur, in allem, was die Babylonier kannten, wussten, in wahrscheinlich Zoologie und Geographie und Geschichte, in allen Angelegenheiten, die Weisheit und Einsicht erforderten, nach denen der König sie fragte, fand er sie 10-mal besser als alle Traumdeuter und Wahrsager, die er in seinem ganzen Reich hatte. Nicht nur ein bisschen klüger, sondern 10-mal klüger als der Rest der Welt. Wer von uns würde gern 10-mal klüger sein als der Rest der Welt? Muss man irgendwie mit einer besonderen genetischen Veranlagung geboren sein? Oder was war der Schlüssel zu dieser geistigen und geistlichen Exzellenz? War das, dass die Nächte durchstudiert haben? Dass die vielleicht über irgendwelche geheimen Lernmethoden verfügt haben? Nein, das Geheimnis, warum sie schöner aussahen als der Rest, stärker waren als alle anderen und 10-mal klüger waren als der Rest, lag in ihren einfachen alltäglichen Lebensgewohnheiten. Uns wird berichtet, dass diesen Studenten eigentlich die besten Lebensmittel, so wie man die in Babylon als gute Lebensmittel dachte, vorgesetzt worden waren. Wir hatten ja am Mittwoch auch ein Bilder gezeigt von den Reliefs auch aus Assyrien, wo man diese großen Tafeln sieht und großen Teller und was da alles an Essen angeschleppt wurde. Nabucodonosor der Zweite, Nebukadnezar, wollte wirklich, dass es seinen Studenten gut geht. Sie haben ja die besten Wohnungen bekommen, wie wir bei Berossus gelesen haben. Ihnen wurden neue Namen gegeben, sie wurden integriert in das babylonische Gesellschaftssystem und sie sollten nur das beste Essen bekommen, was es gab. Die königlichen Köche selbst waren verantwortlich für die Ernährung dieser Studenten. Mit anderen Worten, Daniel und seine drei Freunde hatten die Gelegenheit, von 5-Sterne-Kochs, den besten Chefs Babylons, etwas zu genießen. Was für eine Versuchung, oder? Meine Güte, was es da nicht alles Leckeres gegeben haben mag. Aber, wie wir gesehen haben, heißt es hier, Daniel aber nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der feinen Speise des Königs und mit dem Wein, den er trank, zu verunreinigen. Daniel wusste, was dort aufgetischt wurde, obwohl es sehr lecker aussah, wahrscheinlich auch sehr gut gerochen hat und möglicherweise auch ja, sehr anziehend und attraktiv war. Er wusste, dass das nicht besonders gut für sein geistiges und geistliches Leben sein würde. Er bevorzugte, weiß immer noch die vier Hebräer bevorzugt haben? Seruim, genau. Also das steht Gemüse im Deutschen, aber es meint eigentlich Gemüse, Obst und Getreide und alles Pflanzliche und Wasser. So quasi, was wir vielleicht als Gefängnisnahrung bezeichnen würden. Das hat er freiwillig gegessen. Nun, die Frage ist, spielt denn jetzt wirklich das Essen eine Rolle für unser Glaubensleben? Ist es so wichtig, dass Daniel eine Herzensentscheidung vorgenommen hat? Das heißt ja nicht, naja, er hatte keine Lust drauf, sondern das heißt, er hat sich vorgenommen, eine Entscheidung gefällt und dann so lange gefragt, bis er es ausprobieren konnte und es dann genehmigt worden ist. Übrigens, nebenbei gesagt, das werden wir immer noch drauf kommen, ist das bereits das Geheimnis zu allem. Er nahm sich in seinem Herzen vor. Ich habe das am Mittwoch schon gesagt, wenn wir nur das wirklich uns vornehmen würden, was wir schon alles wissen, was gut ist, wir wären schon weitaus klüger, weitaus schöner und weitaus gesünder. Wenn wir nur die Dinge tun würden, von denen wir schon wissen, dass sie richtig sind, wenn wir uns nur einmal im Herzen vornehmen würden, das will ich jetzt tun. Ja? Ich weiß das aus eigener Erfahrung, habe das am Mittwoch erzählt. Ich habe 100 Jahre lang gehört, man muss Sport machen. Und ich habe gedacht, naja, man muss Sport machen, ich weiß ja. Wenn mich jemand gefragt hätte, hätte ich immer gesagt, ja, man muss Sport machen, das ist schon richtig. Aber erst als ich mir vorgenommen habe, in meinem Herzen, angeregt durch ein Geschenk meiner Frau, als es eine Herzensentscheidung war, da habe ich es auch gemacht. Und es funktioniert. Also, was wir brauchen im Alltag, ist diese Entscheidung für die Dinge, die wir erkannt haben. Nun, sorgt sich Gott also um unsere Gesundheit oder ist das nicht einfach eine Sache, die einfach uns betrifft? Ich meine, geht es bei Gott nicht um die Liebe und das Evangelium und das Gesetz Gottes und die ewigen Dinge? Geht es auch um solche Sachen wie Gesundheit? Nun, in 3. Johannes 2 heißt es, mein Lieber, ich wünsche dir in allen Dingen Wohlergehen und Gesundheit, so wie es deiner Seele wohl geht. Gott hat nicht nur den Wunsch, dass wir einmal ewig bei ihm leben, er wünscht sich auch, dass das Leben, das wir jetzt schon leben, ein möglichst den sündigen Umständen dieser Welt entsprechend über möglichst gutes und erfülltes und zufriedenes Leben ist. Manchmal hat man den Eindruck, dass Christen so die Idee vermitteln, wir leben in dieser dunklen Welt, es ist eine Tragödie, nicht wahr? Es ist das Schlimmste, was man machen kann, nicht wahr? Das christliche Leben ist voller Entbehrungen und voller Schmerzen und voller Katastrophen und voller Drangsale und Schwierigkeiten, bis wir irgendwann das ewige Leben haben. Aber Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Überfluss haben. Und zwar schon jetzt. Ja, es stimmt. Es gibt Verfolgung, es gibt Schwierigkeiten, es gibt Anfechtungen. Aber in der Grundtendenz sollte unser Leben eigentlich auch von Wohlergehen, von seelischem Wohlergehen geprägt sein. In 2. Mose steht ein interessanter Satz. In Kapitel 15, Vers 26 heißt es, und er sprach, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, eifrig gehorchen wirst und tust, was vor ihm recht ist, und seine Gebote zu Ohren fasst und alle seine Satzungen hältst, so will ich keine der Krankheiten auf dich legen, die ich auf Ägypten gelegt habe, denn ich bin der Herr, dein Arzt. Nun, die Israeliten kamen ja gerade aus Ägypten. Sie wussten, dass in Ägypten viele Menschen an verschiedenen Krankheiten starben. Man weiß heute aufgrund von Mumien, Untersuchung, was für eine interessante Aufgabe, nicht wahr? Alte Mumien, die 2000, 3000 Jahre alt sind, pathologisch zu untersuchen, nicht wahr? Man weiß aufgrund dieser Untersuchung, an was die Ägypter so gestorben sind. Herz-Kreislauf-Erkrankung, Krebs, Diabetes, all die Dinge, die wir heute auch so als Hauptkrankheitsursachen haben. Und Gott sagt, wenn ihr auf mich hört, dann kann ich dafür sorgen, dass diese Dinge euch längst nicht so sehr plagen, wie es sonst die hohen Zivilisationen, das sind ja Zivilisationskrankheiten, die sie plagen. Gott ist also nicht nur an unserer Theologie interessiert, er ist auch an unserem praktischen Leben, an unserem Körper, an unserer Gesundheit interessiert. Gott ist nicht nur unser Erlöser, nicht nur unser Schöpfer und Richter, er ist auch unser Arzt. Nun, damit wir uns nicht missverstehen, die Bibel sagt, dass Gott unser Lehrer ist, oder? Ist Gott unser Lehrer? Das heißt aber trotzdem, dass man auch mal zu einem menschlichen Lehrer gehen darf und mal eine Bibelstunde bekommen darf. Ja? Die Bibel sagt, dass Gott unser Richter ist, oder? Das heißt aber nicht, dass ich niemals zu einem Richter gehen darf. Wenn also Gott unser Arzt ist, heißt das nicht, dass es keine Ärzte geben darf. Aber es bedeutet, dass Gott über allem wacht und die oberste Kontrolle hat und dass er unser oberster Arzt ist, der noch keinen Fall verloren hat. Gott ist unser Arzt, er kümmert sich um unsere Gesundheit. Es heißt hier weiter, und ihr sollt dem Herrn, eurem Gott, dienen, so wird er dein Brot und dein Wasser segnen und ich will die Krankheit aus deiner Mitte hinwegnehmen. Auch Jesus, als er kam, hat nicht nur gepredigt, er hat nicht nur theologische Wahrheiten weitergegeben, er hat sich um die Gebrechen der Menschen gekümmert. Jesus ging ringsum in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Jesus ist die Antwort. Nun, damit wir uns wieder nicht missverstehen, die Bibel sagt an keiner Stelle, dass ein Christ niemals krank ist. Ja? Also wenn Sie so Leute hören, die sagen, oh, du bist krank, du hast wohl nicht genügend Glauben. Solche Leute kennen ihre Bibel nicht gut genug. Denn einige der größten Glaubenshelden waren ab und zu auch sehr schwer krank. Hiob zum Beispiel, oder? Hiob, die Bibel sagt, er war vollkommen, er war untadelig und er war irrsinnig krank, weil Gott es zugelassen hat. Elisa, einer der größten Propheten des Alten Testaments, ist einer schweren Krankheit gestorben. Jesus selbst hat, obwohl er viele Menschen heilte, und zwar von allen Krankheiten und allen Gebrechen, gab es Menschen, die wurden auch zur Zeit von Jesus nicht von ihm geheilt. Ja, ganz deutlich sagen, es gibt eine Geschichte im Neuen Testament, wo Jesus in Kapernaum einen ganzen Abend lang geheilt hat, nach Sabbatschluss, weil die Leute erst nach dem Sabbatschluss zu ihm kamen. Sie hätten schon den ganzen Tag kommen können, aber sie kamen dann, er hat sie geheilt. Am nächsten Morgen kamen noch mehr und wollten und sagten, da gibt es noch mehr Kranke, aber Jesus sagt, ich muss in eine andere Stadt gehen und noch das Evangelium verkündigen. Da gab es Kranke in Kapernaum, die wurden von Jesus nicht geheilt. Aber nicht, weil sie ungläubig waren, sondern weil Jesus eine andere Priorität hatte. Aber grundsätzlich möchte Gott in vielen Fällen, dass wir viele Krankheiten, die wir haben, eigentlich nicht, denn das muss ich umdrehen. In den meisten Fällen sind Krankheiten, die wir haben, oft unnötig. Es gibt Situationen, wo Gott uns krank werden lässt, wie bei Hiob vielleicht, weil es zu einem größeren Gut ist, das wir nicht kennen. Es gibt Situationen, die wir nicht beeinflussen können, aber viele Krankheiten, die es gibt in dieser Welt, sind nicht das größte Gut, das Gott plant, sondern schlichte Missachtung seiner Gesundheitsideen, die er uns in seinem Wort zeigt. Und genau darum geht es in diesen Minuten, die wir jetzt hier miteinander verbringen wollen. Entsprechend heißt es hier im Psalm 105, es war kein Strauchelnder unter ihren Stämmen. Aber spielt jetzt unser Körper wirklich eine Rolle im Evangelium? Ist das Evangelium nicht eine rein geistige Sache? 1. Thessalonicher 5 sagt uns, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, also der Körper, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Es geht also um den ganzen Menschen in der Bibel, so auch Paulus in Römer 12. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, also angesichts dessen, was Gott durch das Evangelium für uns getan hat, angesichts des Kreuzestodes Jesu, ermahne ich euch, dass ihr eure Leiber darbringt, als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das soll euer vernünftiger Gottesdienst. Also was ist ein vernünftiges Leben mit Gott, wenn wir nicht nur unser Denken fühlen, sondern auch unseren Körper ihm zur Verfügung stellen. Denn Gott hat ja nicht nur unser Denken erlöst. Er hat nicht nur unsere Gefühle erlöst, er hat uns als ganzen Menschen erlöst. Und da gehört unser Körper mit dazu. Weiter heißt es hier, und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln. Was Paulus hier sagt, ist sehr interessant. Ein Christ sollte nicht schauen, wie läuft die Welt. Ja, was sind so gerade die Modeerscheinungen? Wie kann ich mich möglichst anpassen an das, was alle um mich herum machen? Das Wesen eines Christen ist es, dass er oftmals im Widerspruch zu dem handelt und lebt, was die Welt um ihn herum macht. Nun, wieder gut aufpassen, das bedeutet nicht, dass ich als Christ notwendigerweise immer im Widerspruch zur Welt sein muss. Manchmal hat auch die Welt ein paar gute Ideen. Ja? Das christliche Leben besteht nicht darin, dass ich so komisch wie möglich sein muss. Soll auch Christen gehen, die diese Idee haben. Ja? Hauptsache, ich bin anders. Das ist nicht die Idee. Die Idee ist, Hauptsache, ich bin bei Christus. Und da Christus und die Welt im Gegensatz sind, bin ich in der Regel immer im Gegensatz mit der Welt. Manchmal hat die Welt auch gute Ideen. Manchmal gibt es auch in der Welt modische Erscheinungen, die mit der Bibel gut übereinstimmen. Das kommt zwar selten vor, aber es kann ja vorkommen, nicht wahr? Ich muss also nicht auf jeden Fall anders sein, aber ich muss auf jeden Fall so wie Jesus sein. Und das bedeutet prinzipiell, dass wir uns nicht orientieren können. Das bedeutet grundsätzlich, dass wir uns nicht an der Welt orientieren können. Und prinzipiell werden wir in der Regel mit der Welt nicht übereinstimmen in äußeren Dingen, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Woher weiß ich jetzt, was gut für meinen Körper ist? Woher weiß ich, was gut ist im Alltag? Ich weiß es nur, wenn mein Sinn erneuert ist. Es gibt viele Menschen, und das muss ich gleich auch noch vorweg schicken, die diese ganze Thematik völlig missverstehen. Die denken, wenn sie dann richtig essen und richtig trinken und sich richtig anziehen und das richtig leben, dann ist Gott irgendwie begeistert von ihnen. So als ob sie Gott irgendwie zeigen können, hey, ich bin ganz toll. Aber man weiß gar nicht, was Gott möchte. Und man kann es gar nicht richtig tun, wenn nicht vorher unser Denken erneuert worden ist, wenn wir wiedergeboren sind. Nur ein wiedergeborener Christ kann überhaupt wissen, was Gottes vollkommener Wille für unser Leben ist. Also, ist nicht mein Lebensstil eine persönliche Angelegenheit? Immer wenn es um solche Dinge geht, dann gibt es oft so eine fast automatische Reaktion im Sinne von, das geht mir zu weit. Ja? Gott mag gerne in mein Wohnzimmer kommen. Ja? Er mag auch gerne in meinem Flur oder auf meinem Balkon sein, aber bitte nicht in mein Schlafzimmer, bitte nicht und schon gar nicht zu meinem Kühlschrank. Ja? Das ist meine Sache. Das ist auch meine persönliche Sache, oder? Und da redet man auch nicht in der Kirche drüber, was da jetzt richtig und das soll jeder für sich selbst machen. Ich war Hauptsache, wir haben denselben Glauben an Jesus. Aber Liebe Freunde, der Glaube an Jesus spricht auch von Dingen, die den Kühlschrank betreffen. Also, 1. Korinther 6. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Wenn ich ein Christ geworden bin, wenn ich mein Leben Jesus übergeben habe, Achtung, gehöre ich mir nicht mehr selbst. Dann hat jemand anders die Kontrolle über mein Leben, nämlich der Heilige Geist. Und das bedeutet dann nicht mehr, das bedeutet nicht, dass ich ein Sklave bin. Ein Sklave war ich ja vorher. Übrigens, das heißt ja nicht, dass man seine Freiheit aufgegeben hat. Denn war man als Unbekehrter frei? Nee, da war man ein Sklave der Sünde, nicht wahr? Also entweder bin ich ein Sklave der Sünde oder ein Tempel des Heiligen Geistes. Jeder kann entscheiden. Möchte ich lieber ein Sklave schlechter Gewohnheiten sein oder möchte ich ein Tempel sein für den Heiligen Geist? Wir haben ja schon in den Tempel hineingeschaut, in die Stiftshütte, in das Heiligtum. Und da war es sehr schön drin. Die Stiftshütte, das Heiligtum, präsentiert nicht nur den Erlösungsplan, theoretisch, präsentiert nicht nur die Eigenschaften Jesu, es zeigt uns etwas auch über das praktische Leben als Christ. Er sagt, denn ihr seid teuer erkauft. Manchmal, glaube ich, denken wir nicht tief genug darüber nach, was der Himmel bezahlt hat für meine und für deine Erlösung. Wir sind, wie Petrus sagt, nicht erkauft worden mit Gold und Silber, mit vergänglichen Dingen, sondern mit dem Blut des unbefleckten Lammes Gottes. Gott selbst ist Mensch geworden. Jesus ist am Kreuz für mich und für dich gestorben. Nun, es heißt hier weiter, und von Jesus Christus, welcher der ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und Herr über die Könige der Erde, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden durch mit seinem Blut und uns gemacht hat zu Königen und Priestern. Halten wir es im Hinterkopf, da kommen wir später noch mal drauf zu. Wir sind jetzt nicht mehr Sklaven und Knechte sozusagen, wir sind jetzt Könige und Priester. Kann ein König sich benehmen, wie er will? Ich weiß, in der Schweiz hat schon seit Menschengedenken keine Könige mehr gegeben. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal ein König hier in diesen Bergen regiert hat. Das muss ja schon vor Jahrtausenden gewesen sein. Aber es gibt ja noch Länder, die so rückständig sind, nicht wahr? Wo es noch Könige hat. Kann ein König sich benehmen, wie er will? Nein. Ein König benimmt sich königlich. Und auch ein Priester hatte sich im Alten Testament priesterlich zu benehmen. Es gab sogar höhere Standards für Priester als für normalsterbliche Israeliten. In verschiedenen Dingen. Zum Beispiel konnten Priester nicht alle heiraten, die noch normalsterbliche heiraten konnten. Gerade bei Wiederverheiratung und so. Die Idee war sozusagen, wer ein Priester ist, für den gilt ein höherer Lebensstandard. Weil er so eine besondere Aufgabe hat. Als erlöste Menschen sind wir Lichtträger in dieser Welt. Unser Leben im Alltag zählt. Denn dieser teuer Kauf, darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Also sowohl mit dem, was wir unserem Körper antun, als auch was wir unserem Geist antun, können wir Gott verherrlichen oder eben halt auch nichts. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Der Geist Gottes wohnt nicht einfach nur theoretisch in uns, sondern der Paulus macht ganz deutlich, der Geist Gottes operiert tatsächlich an unserem Denken. Und unser Denken, unser Geist, unser Herz sozusagen, das ist hier im Gehirn. Nicht wahr? Der Heilige Geist, der kooperiert mit unserem Gehirn, um es mal ganz deutlich praktisch zu sagen. Wenn wir also wollen, dass der Heilige Geist gut mit uns kooperieren kann, sollten wir auch dafür sorgen, dass unser Gehirn einigermaßen gut funktioniert. Und das ist der Grund, warum wir auch diese ganzen Gesundheitsvorträge vor den Vorträgen haben. Nicht einfach, weil wir die Zeit füllen wollen und denken, Gesundheit ist irgendwie in, sondern weil es einen Unterschied macht, ob ich mit einem gesunden Körper die Bibel lese oder mit einem, wo das Gehirn völlig benebelt ist durch Gesundheitsentscheidungen, von denen viele Christen denken, das ist doch völlig meine Sache, hat doch nichts mit der Erlösung zu tun. Das heißt weiter, wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Man kann mit dem Tempel Gottes nicht machen, was man will. Also ich meine, was hätten wohl die Israeliten mit jemandem gemacht, der sich gedacht hat, oh, was wir mit dem Tempel Gottes machen, ist doch vollkommen egal. Ich nehme einfach meinen ganzen Müll von zu Hause, nicht wahr, der da so rumliegt, und den schmeiße ich alles mal in den Tempel hinein, nicht wahr? Da vielleicht male ich da irgendwie noch mit Farbe alles an. Hätten die Israeliten das geduldet? Nein, man kann nicht einfach allen Schrott in den Tempel reintun. Der Tempel ist heilig. Unser Körper ist ein Tempel. Also, Paulus sagt, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Das Christentum ist so interessant. Das Christentum kennt genau das nicht, was man meistens bei Christen sieht. Man sieht bei Christen oft, und ich denke, wir alle sind dessen schon oft schuldig gewesen, ein Leben als Christ und ein Leben im Alltag, oder? Da ist man in der Kirche, da ist man irgendwie bei einem christlichen Vortrag, in einem christlichen Hauskreis oder wo, da benimmt man sich als Christ. Und dann ist man irgendwie im Alltag. Und hat man nicht das Gefühl, dass das Christentum was damit zu tun hat. Aber die Bibel spricht von allen möglichen Alltagsdingen. Wir können essen und beim Essen, durch unser Essen, Gott ehren. Wir können trinken und beim Trinken Gott ehren. Wir können uns anziehen und durch die Art und Weise, was wir anziehen, Gott ehren. Das geht so weit, haben wir hier nicht keine Folie, aber in 5. Mose gibt es ein Kapitel, da geht es sogar darum, wie die Israeliten ihre Notdurft zu verrichten hatten. Kein Scherz, auch wenn es ein bisschen lustig ist. Man kann durch die Art und Weise, wie man auf Klo geht, Gott die Ehre geben. Es gibt keinen einzigen Bereich unseres Lebens, wo wir einfach machen können, was wir wollen und sagen, ist so egal. In allem, was wir tun, selbst in den völlig banalsten Dingen, können wir das so machen, dass es Gott die Ehre gibt oder Gott verunehrt. Und das zeigt, wie sehr eigentlich der Glaube Teil der praktischen Erfahrung sein kann. Ich muss nämlich nie ohne Gott sein. Ich kann in allem, was ich tue, selbst in den simpelsten Dingen, so leben, dass ich weiß, Gott schaut gerade auf mich und er freut sich an mir und ich kooperiere mit ihm und ich habe Freude, mit ihm zusammen zu sein. Nun, gehen wir aber zurück zum Essen. Lass mir das Klo, gehen wir zurück zum Essen. Zum Kühlschrank. Was war Gottes Idealplan für die Ernährung in Eden? Da haben wir ganz kurz am Mittwoch schon drüber gesprochen. Das war ja das, auf das Daniel sich berufen hat. Seruim, nämlich samentragendes Gewächs und alle samentragende Früchte, die sollen euch zur Nahrung dienen. Im Garten Eden gab es keine Chicken McNuggets. Kein Rindersteak. Kein Ziegenkäse. Ja. Ich glaube, Adam und Eva sahen nicht abgehungert aus, oder? Ich glaube, denen ging es richtig gut. Ich glaube, die waren sogar ziemlich intelligent. Aber durch den Sündenfall ist natürlich etwas von der Breite der Variation der samentragenden Früchte und Gewächse etwas verloren gegangen. Die Erde ist zum Teil auch unter den Fluch der Sünde geraten natürlich. Und so hat Gott das nach Eden etwas erweitert. Er hat dann gesagt, auch das Gewächs des Feldes durfte gegessen werden. Also eine pflanzliche Ernährung, die all das beinhaltet, was so die Erde an pflanzlichen Dingen hervorbringt. Es war genau das, was Daniel aß. Da nahm der Aufseher ihre feine Speise und den Wein hinweg, den sie trinken sollten, und gab ihnen Gemüse. Und Gemüse ist hier nicht nur Gemüse, sondern das hebräische Wort Seruim sagt, alles Pflanzliche, Obst, Getreide, Gemüse, Nüsse, alles, was es so gibt. Das war das Beste, das Idealste. Wer also wirklich richtig klug sein möchte und richtig schön und richtig stark, der hält sich am besten daran. Okay? Also es gibt keine Verpflichtung in der Bibel, das genauso machen zu müssen. Wer sagt, okay, mir reicht es auch, wenn ich nicht ganz so klug bin und nicht ganz so schön und nicht ganz so stark, dann kann man auch ein paar andere Sachen noch essen, kommen wir noch zu. Aber wenn jemand sagt, ich möchte am klügsten und am schönsten und am stärksten sein, hier, nicht wahr? Das wäre so das Ziel. Also wann hat Gott jetzt das Essen von Fleisch erlaubt? Denn ab und zu gab es natürlich auch sogar zum Teil die Verpflichtung, Fleisch zu essen, gerade im Heiligtumsdienst. Das hat zu tun mit der Geschichte von der Sintflut, die, denke, einigermaßen bekannt ist. Die ganze Welt ging unter in dieser Sintflut im Jahre 1656 nach der Schöpfung. Und 8 Menschen überlebten in dieser berühmten Arche. 120 Jahre war dann gebaut worden. Noah hatte gepredigt und dann kam er aus der Arche heraus und es war alles zerstört. Man konnte ja nun nicht wirklich von den Felsen leben. Ja. Es gab kaum Vegetation. Und Gott ist einfach, was ich an Gott so mag, er ist so unglaublich pragmatisch. Gott sagt nicht, ich habe euch gesagt, ihr sollt nur samentragendes Gewächs essen. Es gibt kein samentragendes Gewächs, dann müsst ihr wohl sterben. Gott ist pragmatisch, Gott ist praktisch. Und in einer extremen Situation wie hier ist Gott sehr, zuvorkommend und sagt, schaut her, ich weiß, es gibt kein Gemüse, ich weiß, es gibt kein Obst, kein Getreide und so weiter. Esst Fleisch. Fleisch war eigentlich mehr so die Notlösung in besonderen Situationen. Und ich glaube, das gilt bis heute so, dass eigentlich Fleisch von Gottes Sicht aus gesehen eigentlich eher so die Notlösung ist. Sagen Sie nicht, dass Sie jeden zweiten Tag in Not sind. Ja. Aber selbst das Fleisch, das Sie essen durften, hatte noch eine gewisse Restriktion. Nur dürft ihr das Fleisch nicht essen, während sein Leben, sein Blut noch in ihm ist. Übrigens, diese Regelung gilt durch die Bibel hinweg bis ins Neue Testament zum Apostelkonzil. Und kein Mensch interessiert sich dafür. Aber Fleisch darf selbst im Neuen Testament von den Aposteln bestätigt im Apostelkonzil nicht mit Blut gegessen werden. Eigentlich dürfte kein Christ, egal welcher Kirche, Fleisch mit Blut essen. Ja, das steht in der Bibel. Ja. Ganz egal, was man sonst so von den Speisevorschriften hält, also das steht in der Bibel, Altes, Neues Testament, überhaupt gar keine Frage. Fleisch, wenn nur ohne Blut. So als kleine Anregung mal für die nächste Grillparty oder so. Denn hier steht, Apostelgeschichte 15,20, sondern ihnen zu schreiben soll, den Heiden, nämlich den Heidenchristen, sich von der Verunreinigung durch die Götzen, von der Unzucht, vom Erstickten und vom Blut zu enthalten. Nicht Medium. Medium ist für Christen völlig verboten. Entsprechend sehen wir ja auch in 3. Mose 3, Vers 17, das sei eine ewige Ordnung für eure Nachkommen, überall wo ihr wohnt, dass ihr weder Fett noch Blut esst. Okay, also aus dem Fleischkonsum bitte ab heute alles Blut und alles Fett streichen. Wenn Sie jetzt sagen, aber dann schmeckt das Fleisch ja gar nicht mehr. War ja eh nie das Beste, oder? Ja, ich habe schon gelesen. Übrigens, wenn man sich das statistisch anschaut, ist das sehr interessant. Die Bibel berichtet davon, dass die Menschen vor der Sintflut sehr viel älter wurden. Sie wurden so meistens um die 900 Jahre, 800, 900 Jahre alt. Wir finden davon sogar noch so ein Echo in den alten sumerischen Königslisten und so. Die haben das total übertrieben, die sprechen dann von zigtausenden von Jahren. Aber die Idee, dass die Menschen früher sehr viel älter wurden, findet sich auch in nichtbiblischen Quellen. Aber wenn man dann die biblischen Chronologien, die Genealogien sich anschaut, stellt man fest, dass ab dem Zeitpunkt, wo die Menschen Fleisch essen durften, die Lebensdauer sich rapide gesenkt hat, dann erst so auf so ein Level von 400 und dann bald auf 200 und dann zur Zeit von Abraham wurden die Menschen nur noch so 170, 180, 130, 120 bei Mose und dann nachher kommt es so zur Zeit von David auf das Level von 70, 80, das wir mit Schwankungen bis heute noch haben. Also Fleisch hatte durchaus auch, trotzdem es erlaubt war, eher negative Konsequenzen auf den menschlichen Körper. Durfte dann seit Noah jetzt alles Fleisch gegessen werden, wenn wir nur das Blut rausnehmen und das Fett? Schauen wir uns das mal genau an. Es heißt hier, und der Herr sprach zu Noah, geh in die Arche, du und dein ganzes Haus, denn dich allein habe ich von mir gerecht erfunden unter diesem Geschlecht. Nimm von allem reinen Vieh, je 7, und 7 mit dir, das Männchen und sein Weibchen, von dem unreinen Vieh, aber je ein Paar, das Männchen und sein Weibchen. Also, da Gott ja natürlich wusste, was passieren würde, und Gott wusste, dass wenn er die ganze Welt fluten würde, dass hinterher kein Getreide und keine Nüsse und kein Obst darum fliegen würden, gab er dem Noah den Auftrag, ein paar Tiere mehr mitzunehmen. Und zwar unterschied er zwischen den reinen und den unreinen. Jetzt, ohne dass sie mehr wissen als diesen Vers, können Sie ahnen, welche der beiden Gruppen durfte man essen? Einfach mal logisch denken. War es möglich, war Noah in der Versuchung zu sagen, ich frage mich, darf ich eigentlich ein unreines Tier essen? Ich meine, es gab zu dem Zeitpunkt noch keine schriftliche Offenbarung, was rein und was unrein ist oder was das zu bedeuten hat. Gott hat nur gesagt, nimm reine und unreine. Ja? Und von den reinen sieben und von den unreinen so. Steht nicht mal explizit, du darfst nur reine Tiere essen. Aber geht das irgendwie aus dem Text hervor? Ja, ganz einfach. Also, ich sage Ihnen schon mal, eine Maus ist unrein, okay? Da hat also der Noah zwei Mäuse. Warum nimmt er die beiden Mäuse mit? Warum? Warum nimmt er sie mit? Er will, dass sie überleben, richtig, ja, ganz genau. Er will, dass sie überleben. Jetzt, direkt nachdem die Arche da gelandet ist, überkommt Noah Hunger. Aber nur ein bisschen. Eine kleine Zwischenmahlzeit. Dieses Mäuschen sieht doch einfach zu verlockend aus, oder? Wie es so niedlich piepst. Jetzt denkt er nach. Wenn ich jetzt eins von den beiden esse, was passiert mit der Gattung Maus? Die stirbt aus. Dann war alles umsonst. Ja. Die Tatsache, dass nur zwei mitkommen, ist Beweis in sich selbst, dass sie nicht zum Essen gedacht waren, oder? Sondern nur die Reinen. Also können wir sehen, dass schon lange bevor es irgendwelche Juden gab, eine Unterscheidung zwischen rein und unrein vorgenommen worden ist bezüglich des Essens. Also welche Tiere sind denn jetzt rein? Das erklärt die Bibel ebenfalls in einem Kapitel in 3. Mose 11. Und der Herr redete zu Mose und Aaron und sprach zu ihnen, redet zu den Kindern Israels und sprecht, das sind die Tiere, die ihr essen dürft von allen Tieren auf Erden. Alles, was ganz gespaltene Klauen hat und Widerkäut oder den Tieren, dürft ihr essen. Da steht nicht, müsst ihr essen, ja? Dürft ihr essen. Ich war immer dran denken. Das ist für die, die dann nicht ganz so klug und nicht ganz so schön und ganz so stark sein wollen. Die dürfen das essen. Was sind die Tiere? Rind, Schaf, Ziege, Hirsch, Reh, Dammhirsch, Steinbock, ja? Gämse, Auerachs, Antilope. Also das würde ich jetzt hier mal mit Einschränkungen versehen. Wenn Sie in der Schweiz sind, bitte jagen Sie keinen Steinbock, da kriegen Sie Probleme mit dem Schweizer Gesetz wahrscheinlich, weil die stehen unter Naturschutz. Aber von Gottes Seite aus gesehen, wenn man jetzt irgendwie in den Alpen mal ist und man ist abgeschnitten von aller Zivilisation und man kämpft ums Überleben, dann dürfte man also nach Gottes Gesetz mindestens einen Steinbock erlegen und essen. Ja? Was die Autoritäten hier, die in der Schweiz sagen, weiß ich dann nicht. Aber von den Wiederkäuern und denen, die gespaltene Klauen haben, sollt ihr folgende, Achtung, nicht essen. Jetzt gut aufpassen. Und schon mal in Gedanken den Kühlschrank scannen. Oh oh. Kein Kamelsteak mehr. Denn er sagt, das Kamel. Denn obgleich es wiederkäut, hat es doch keine gespaltenen Klauen. Darum soll es für euch unrein sein. Und der Klipptax. Ich weiß, das ist jetzt hart. Wenn Sie heute nach Hause gehen, müssen Sie alle Klipptax-Würstchen aus dem Gefrierschrank nehmen. Wirklich, ernsthaft. Sie dürfen sie nicht mehr essen. Die Bibel sagt eindeutig, unreine Tiere. Auf gleicher Wiederkäut hat er doch keine gespaltene Klauen. Darum soll er für euch unrein sein. Ich hoffe, es tut Ihnen nicht zu sehr weh, wenn ich jetzt das nächste Tier an... Bitte kein Hasenragout mehr. Vielleicht den einen oder anderen schon ein bisschen schwierig, ja? Den Hasen, denn obgleich er wiederkäut, hat er keine gespaltenen Klauen, darum soll er für euch unrein sein. Oh oh. Das ist kurios, nicht wahr? Beim Klipptax lachen die Leute immer mehr als beim Schwein. Ferner das Schwein. Es hat gespaltene Klauen, aber es ist kein Wiederkäuer. Es soll für euch unrein sein. Also ab sofort im Kopf abspeichern, Schwein, selbe Kategorie wie Klipptax. Ja? Nicht zum Verzehr geeignet. Gott möchte nicht, dass wir Schwein essen. Es gibt verschiedene Gründe. Man kann biologisch medizinisch das alles zeigen. Zum Beispiel die Schweine können nicht schwitzen, die haben alle ihre Giftstoffe im Körper und so weiter und so fort. Aber selbst wenn man das alles nicht wüsste, wäre vollkommen egal. Wenn Gott sagt, ist es nicht, dann esse ich es nicht. Gott wird schon seine Gründe haben. Ja, wir sind ja nicht klüger als Gott. Weiter heißt es hier, von ihrem Fleisch sollt ihr nicht essen, auch ihr Aas nicht anrühren, denn sie sind für euch unrein. Aber vielleicht gilt das ja nur im Alten Testament. Vielleicht hatte Jesus eine ganz andere Meinung zu Schweinen, oder vielleicht war Jesus ein großer Schweinefreund. Schauen wir mal in Markus 5, das ist die berühmte Geschichte, wie Jesus diesen Mann mit einem unreinen Geist heilt. Nicht wahr? Der kam hier einem unreinen Geist entgegen und Jesus sprach zu diesem Mann, fahre aus dem Menschen aus, du unreiner Geist. Und jetzt passiert was Interessantes, denn die Bibel sagt, und er fragt ihn, was ist dein Name? Und er antwortet und sprach, Legion ist mein Name. Eine Legion bestand eigentlich so aus ungefähr knapp 5600 Soldaten, denn wir sind viele, also tausende von Dämonen waren da in diesen beiden Menschen drinne, also in diesen beiden Besessenen, und er bat ihn sehr, sie nicht aus dem Land zu verweisen. Dann heißt es weiter, es war aber dort an den Bergen eine große Herde Schweine zur Weide. Warum hält man wohl Schweine? Aus reiner Züchterfreude? Was ist die Intention eines Hirten, der Schweine weidet? Warum hält jemand Schweine? Ja, die werden irgendwann gegessen, oder? Dafür sind sie da. Und die Dämonen baten ihn alle und sprachen, schick uns in die Schweine, damit wir in sie fahren. Und sogleich erlaubte es ihnen Jesus. Und die unreinen Geister fuhren aus und fuhren in die Schweine und die Herde stürzte sich den Abhang hinunter in den See. Es waren etwa 2000 und sie ertranken im See. Weiß jemand, was Jesus angeordnet hat, als er mit den Broten und Fischen da 5000 Männer plus Frauen und Kinder gespeist hatte? Was hat Jesus angeordnet über die Überreste? Hebt sie auf, warum? Jesus schmeißt kein Essen weg. Jesus schmeißt kein Essen weg, aber es war vollkommen okay für ihn, dass 2000 Schweine in die See sich stürzen. Jesus schmeißt kein Essen weg. Jesus hätte es nicht mit Schafen gemacht und nicht mit Ziegen und nicht mit Steinböcken, wenn es die da gibt es, glaube ich, sogar in Israel. 3. Mose 11. Diese Tiere dürft ihr essen von allem, was im Wasser lebt. Nicht wahr? Wir sind in der Nähe vom Bodensee, gibt es auch Fische. Alles, was Flossen und Schuppen hat im Wasser, im Meer und in den Flüssen, das dürft ihr essen. Aber alles, was keine Flossen und Schuppen hat, im Meer und in den Flüssen, unter allem Getier, das sich in den Wassern regt, und von allem, was im Wasser lebt, das soll euch ein Gräuel sein. Also Flossen und Schuppen sind das Erkennungsmerkmal. So muss man nicht alle Fische, es gibt ja zigtausende Arten, aufzählen. Wenn man ins Restaurant geht, man bestellt einen Fisch und man weiß, der Fisch hat Flossen und Schuppen. Wenn es nicht hat, nicht essen. Weiter heißt es hier, von den fliegenden Tieren aber sollt ihr diese verabscheuen. Man soll sie nicht essen, weil sie ein Gräuel sind. Das ist jetzt quasi die Negativliste für den nächsten Restaurantbesuch. Den Adler, den Lämmergeier, den Seeadler, die Weihe, die Habichtarten, die Rabenarten, den Strauß. Ja, das ist manchmal sogar ganz populär. Die Eule, die Möwe, die Falkenarten, das Käuzchen, den Kormoran, den Ibis, die Ohreneule, den Pelikan, den Aasgeier, den Storch, die Reiherarten, den Wiedehopf, die Fledermaus und so weiter. Gelten diese Speisevorschriften jetzt auch über das Alte Testament hinaus? Schauen wir mal in Jesaja 66 über einen Text, der von der Wiederkunft spricht. Denn siehe, der Herr wird kommen im Feuer und seinen Streitwagen und so weiter und so fort. Im Kontext dieser Wiederkunftsszene heißt es, über die Gottlosen, die sich heiligen und reinigen für die Gärten und einer anderen nachlaufen, inmitten derer, welche Schweinefleisch, Mäuse und andere Gräuel essen. Alle sollen zusammen weggerafft werden, spricht der Herr. Also auch im Kontext der Wiederkunft ist aus Gottes Sicht Schweinefleisch noch ein Gräuel. So auch in Jesaja 65, Vers 2. Den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach einem widerspenstigen Volk, das seinen eigenen Gedanken nachgeht, auf einem Weg, der nicht gut ist. Es ist ein Volk, das mich beständig ins Angesicht beleidigt. Ich glaube, niemand von uns möchte das tun, oder? Indem es in den Gärten opfert und auf Ziegelsteinen räuchert, das in Gräbern wohnt und in Höhlen übernachtet, Schweinefleisch isst und Gräuelbrühe in seinen Schüsseln hat. Dabei können sie noch sagen, bleibe für dich, rühre mich nicht an, denn ich bin heiliger als du. Es gibt also Menschen, die tatsächlich glauben, dass sie gläubig und heilig sind, aber Schweinefleisch essen und Gott sagt, das ist nicht das, was ich mir wünsche. Aber vielleicht sagt jetzt jemand, warnt Paulus nicht vor Menschen, die wieder Speisegebote aufstellen? sagt der Paulus nicht. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Sie verbieten zu heiraten und Speisen zu genießen, die doch Gott geschaffen hat, damit sie mit Danksagung gebraucht werden von denen, die gläubig sind und die Wahrheit erkennen. Also, es heißt sogar weiter hier, denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, wenn es mit Danksagung empfangen hat. Als Gott das Schwein geschaffen hat, war es nicht gut? Doch, natürlich. Als Gott den Wiedehopf geschaffen hat, war er nicht gut? Doch, als Gott das Kamel und den Kryptax geschaffen hat, war der nicht gut? Doch, ist es jetzt eine Lehre von Dämonen, wenn hier jemand vorne steht und sagt, man darf den Kliptax und den Wiedehopf und das Schwein nicht essen? Frage. Als Gott das Eisenerz schuf, war es gut? Klar. Als Gott Krokodile schuf, waren die gut? Als Gott Menschen schuf, waren die gut? Darf man jetzt Krokodile essen? Eisenerz essen? Menschen essen? Hatte Gott den Baum der Erkenntnis geschaffen? Des Guten und Bösen? Durfte man davon essen? Nein. Nicht alles, was Gott geschaffen hat, ist eine Speise. Achtung. Der Text sagt, es ist böse, wenn Leute verbieten, Speisen zu genießen. Aber was ist eine Speise? Woher weiß ich, ob Eisenerz eine Speise ist oder nicht? Das ist einfach unsere Tradition. Ne? Ist ein Hund eine Speise? Reisen die nach China. Die sehen das ein bisschen anders. Soll meine Kultur mir jetzt erlauben, zu entscheiden, was Essen und was kein Essen ist? Nein, die einzige Definition, was überhaupt Speise ist, ist das Wort Gottes. Die Bibel spricht nämlich übrigens niemals von unreinen Speisen. Sie redet von unreinen Tieren. Unreine Tiere sind gar keine Speise. Aus biblischer Sicht ist Schweinefleisch dieselbe Kategorie wie Krokodil und Eisenerz. Gar nicht als Speise gedacht. Denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und Gebet. Nun, als Gott die Israeliten durch die Wüste führte, gab er ihnen unglaublich tolle Nahrung, nämlich das Manna, das vom Himmel fiel. Und interessant, als die Israeliten das zum ersten Mal sahen, wussten die gar nicht, was das ist. Die riefen aus, Manhu. Das heißt wörtlich, was ist das? Und so wurde dieses Manhu zu Manna, nicht wahr? Manna, was ist das? Der Herr hat es ihnen zur Speise gegeben. Die Bibel sagt, es war das Brot der Engel, das die Engel essen. Und es hat sie wirklich sehr gestärkt, aber mit der Zeit lesen wir dann das hier. Das hergelaufene Gesindel, aber das in ihrer Mitte war, wurde sehr lüstern und auch die Kinder Israels fingen an wieder zu weinen und sie sprachen, wer wird uns Fleisch zu essen geben? Immer dieses Manna, immer diese gesunde Nahrung, nicht wahr? Wir wollen es wieder fettig und gebraten, ja, wir erinnern uns noch, wie das so war damals. Da sagt die Bibel, da gab er ihnen, wonach sie verlangt haben. Gott gibt uns, was wir wollen. Doch lässt sie krank werden an Leib und Seele. Wir können uns entscheiden, ob wir uns Gottes Gesundheitsprinzipien zuwenden und den Segen haben oder nicht. Die Bibel jedenfalls sagt, geselle dich nicht zu den Weinsäufern und zu denen, die sich übermäßigem Fleischgenuss ergeben. Selbst wenn wir uns entscheiden, okay, ich will nicht ganz so klug und nicht ganz so schön und nicht ganz so stark sein, ich werde ab und zu mal Fleisch essen, sollten wir nicht zu viel Fleisch essen. Und wie gesagt, immer ohne Blut und ohne Fett. Ja? Aber dahinter steckt ein viel tieferes Prinzip, was nicht nur auf Fleisch, sondern auf viele andere Dinge anzuwenden ist. Nämlich, setze ein Messer an deine Kehle, wenn du gierig bist. Also das ist natürlich jetzt übertragen, nicht wahr? Aber die Idee ist, Esslust, die völlig ungebremst ausgelebt wird, ist nicht nur schädlich für die Kleidergröße, sondern schädlich für unser Gehirn. Wenn man nämlich sich ständig überisst und ständig das Blut im Gehirn gar nicht mehr so richtig ankommt, dann trifft man erstens ziemlich dumme Entscheidungen und versteht die Bibel nicht mehr. Also ein Arzt, den ich durchaus schätze, hat mal gesagt, die Idee von der Prädestination konnte nur in einem kaputten Magen entstehen. Mit anderen Worten, Ideen, die das Wort Gottes eher verdrehen, haben oft ihren Grund in Unmäßigkeit am Kühlschrank. Ich glaube, viele Menschen verstehen die Bibel deswegen nicht, nicht weil die Bibel zu schwer ist, sondern weil sie einfach falsch essen. Das ist nicht der einzige Grund, aber ich glaube, viele Menschen könnten die Bibel sehr viel besser verstehen, wenn sie gesündere Lebensgewohnheiten haben. Und Mäßigkeit, haben wir gelernt, ist nicht nur das Böse zu, also Schlechte zu lassen, sondern auch das Gute in Maßen zu nehmen. Iss Honig, sagt Sprüche 24, aber Sprüche 25, Verzeihung, das ist falsch hier, ist ein Kapitel weiter, sagt, hast du Honig gefunden, so isst nur so viel du brauchst. Kennt das jemand? Es schmeckt so gut und man findet kein Ende? Nicht melden. Ja. Kennen wir alle, oder? Man isst und isst und isst und isst und denkt, meine Güte, als gäbe es keinen Morgen. Aber wenn wir es nicht lernen, aufzuhören, wenn wir wissen, es tut mir nicht mehr gut, wie sollen wir dann in schwierigeren moralischen Dingen lernen, Nein zu sagen, wenn wir wissen, es ist nicht gut? Könnte es sein, dass wir mit ständig kleinen Übertretungen bei den Gesundheitsgeboten, wo wir denken, naja, das hat ja eh keine Bedeutung auf mein ewiges Leben, uns trainieren in einem Mechanismus, der uns es später schwer macht, auch in den großen Versuchungen bestehen zu können. In Hebräer 12 heißt es, dass Esau seine Erstgeburt verkaufte wegen einer Speise. Ich frage mich, wie viele Menschen werden am Ende das ewige Leben verkaufen, einfach nur, weil sie gern weiter das essen wollten oder trinken wollten. Wie stark regiert unser Appetit uns? Hesekiel sagt uns, wir kennen ja die Geschichte von Sodom und Gomorra, oder? Was war die Hauptsünde von Sodom und Gomorra? Oh, wir würden vielleicht sagen, ja, die wollten da die Männer vergewaltigen. Siehe, das war die Sünde deiner Schwester Sodom. Hochmut, Speise in Fülle und sorglose Ruhe. Eines der Probleme von Sodom. Und wo das hinführte, hat man dann gesehen. Paulus spricht von denen, die nicht unserem Herrn Christus, sondern ihrem Bauch dienen. Wer ist dein Gott? Jesus Christus oder dein Bauch? Ja, natürlich würden wir jetzt natürlich sagen, Jesus Christus. Aber wenn Gottes Wort in 3. Mose 11 mit unseren Geschmacksnerven so entgegensteht, nicht wahr? Dann entscheidet sich, wer ist mein wirklicher Gott? Jesus? Der Jesus der Bibel? Oder mein Bauch? Philipper 3, Vers 18, hier heißt es weiter, denn viele leben so, dass ich euch oft von ihnen gesagt habe, nun aber sage ich es unter Tränen, sie sind die Feinde des Kreuzes Christi, ihr Ende ist ihr Verdammnis, ihr Gott ist der Bauch und ihre Ehre ist in ihrer Schande, sie sind irdisch gesinnt. Ein Mensch kann durch seine Lebensgewohnheiten so sehr sich verändern, dass ihm all das Geistliche irgendwann überhaupt nicht mehr zusagt. Feind des Kreuzes Christi werden. Und wenn man ein Feind des Kreuzes ist, dann ist man in der schlimmsten Situation, die es gibt. Wir wissen, dass die Sünde in die Welt kam, unter anderem, weil die Eva dachte, Mensch, ich würde das gerne essen. Ich glaube, wir unterschätzen die Kraft des Appetites. Und falls wir sie bisher unterschätzt haben, dann sollten wir darüber nachdenken, dass Jesus sein Erlösungswerk damit begann, dass er 6 Wochen lang nichts gegessen hat. Quasi, um zu demonstrieren, dass er für uns diese Macht des Appetits gebrochen hat. 40 Tage und 40 Nächte. Das hat er nicht aus Spaß gemacht. Er wollte zeigen, dass man seinen Appetit beherrschen kann. Nun, nicht falsch verstehen, heißt nicht, dass wir alle 40 Tage nicht essen dürfen. Aber es zeigt, Jesus wusste, wenn die Sünde dadurch in die Welt gekommen ist, unter anderem, dann muss auch er auf diesem Gebiet die Macht des Satans brechen. In Prediger heißt es, wohl dir Land, dessen König ein Edler ist und dessen Fürsten zur rechten Zeit Tafeln, als ehrbare Männer und nicht als Zecher. Aber jetzt haben wir so viel vom Essen geredet. Gibt es noch andere Gesundheitsgebote in der Bibel? Schauen wir mal weiter hier in Sprüche 31. Wir sind ja Könige, oder? Könige durch das Blut Jesu. Achtung, ein Gebot für Könige. Es ziemt sich für Könige nicht, Lemuel, es ziemt sich für Könige nicht, Wein zu trinken, noch für Fürsten der Hang zu starkem Getränk. Bist du ein König durch das Blut Jesu? Lass den Alkohol. Sprüche 31, Vers 5, sie könnten über dem Trinken das vorgeschriebene Recht vergessen und die Rechtssache aller geringen Leute verdrehen. Wir sind nicht nur Könige, wir sind auch Priester. Zu den Priestern sagte Gott, du und deine Söhne mit dir sollen weder Wein noch berauschtes Getränk trinken, wenn ihr in die Stiftshütte hineingeht. Es sollte kein Alkohol im Tempel sein. Unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Hesekiel 44, kein Priester soll Wein trinken. Wir sind ein Tempel des Geistes. Sprüche 20 sagt, der Wein macht zum Spötter, das starke Getränk macht wild und keiner, der sich damit berauscht, wird weise. Aber wir suchen doch die Weisheit. Wir wollen doch weise werden durch Jesus. Im Neuen Testament wird das bestätigt. Weder Diebe, noch Trunksüchtige, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde werden das Reich Gottes erben. Sprüche 23. Wo ist Weh, wo ist Leid, wo ist Zank, wo ist Klagen, wo ist Wunden ohne jeden Grund, wo sind trübe Augen, wo man lange beim Wein sitzt und kommt auszusaufen, was eingeschenkt ist. Schau nicht drauf, wie der Wein rötlich schimmert, wie er im Becher perlt, er gleicht leicht hinunter, zuletzt aber beißt er wie eine Schlange und sticht wie eine Otter. Alkohol hilft uns nicht im Glaubensleben. Nun, manch einer mag vielleicht gehört haben, oh, aber ist es nicht so, dass der Wein irgendwie gut ist für den Herz-Kreislauf, nicht wahr? Und da gibt es dann die Studien. Ja, die gibt es. Aber die betreffen Inhaltsstoffe der Traube. Und da Wein aus Trauben gemacht wird, hat es da diesen Vorteil. Diesen Vorteil gibt es aber auch für Traubensaft. Nur hat der Traubensaft keinen Alkohol, der wieder alles kaputt macht. Jesaja 5, wehe denen, die sich früh am Morgen aufmachen, um berauschenden Getränken nachzujagen, bis sie der Wein erhitzt. 1. Mose 9 berichtet uns davon, dass sogar Noah, als er dann von dem fermentierenden Wein trank, betrunken wurde und sich selbst entblößte. Da kam noch eine ganz schlimme, dramatische Geschichte daraus. Das ist also nicht nur ein Problem von Ungläubigen, das hat hier sogar den Noah erwischt und es war ziemlich dramatisch, die ganze Geschichte. Also wenn jetzt der Paulus sagt, gebrauche ein wenig Wein um deines Magens willen, sagt er dann, naja, was das Alte Testament lehrt, ist eigentlich vollkommen egal, Hauptsache es ist ein bisschen. Nein. Was man dazu wissen muss ist, im Griechischen gibt es keine Unterscheidung zwischen den Worten Traubensaft und Wein. Es ist immer Oinos, weil es quasi das Produkt der Traube ist. Entsprechend wird im Hebräischen schon gesagt, dass der Saft in der Traube ein Segen ist. Verdirbt sie nicht, es ist ein Segen in ihr. Übrigens, in Offenbarung 14 kann man das ganz toll sehen. Da heißt es, muss ich anders erklären, bevor wir dahin kommen. In Offenbarung 14 finden wir Gott, wie er den Wein seines Zornes ausschenkt. Und dann wird in Offenbarung 14 beschrieben, wie dieser Wein hergestellt wird, nämlich indem Trauben zertreten werden in der Kälte. Jetzt, wenn man Trauben zertritt in der Kälte, was kommt bei raus? Traubensaft. Der wird aber Wein genannt, Oinos. Das also beweist, dass auch das, was in der Traube selbst drin ist, ist ja kein Alkohol, was in der Traube selbst drin ist, Wein in der Bibel genannt wird. Und der Kontext entscheidet jetzt, ob es sozusagen sich um guten Traubensaft handelt oder um fermentierten alkoholischen Wein. Wein ist in der Offenbarung, also der alkoholische Wein, mit der Hure Babylon verbunden. Und als Jesus am Kreuz starb, wollte man ihm eine alkoholische Flüssigkeit zur Betäubung seiner Schmerzen geben. Und wir würden vielleicht sagen, naja, aber das war dann halt medizinisch, nicht wahr? Das kann man dann schon mal trinken, oder? Aber es heißt hier, sie gaben ihm Essig mit Galle vermischt zu trinken und als er es gekostet hatte, wollte er nicht trinken. Er wollte sein Denken nicht benebelt haben am Kreuz. Römer 6, Vers 16. Wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven hingibt, um ihm zu gehorchen? Dessen Sklaven seid ihr und müsst ihm gehorchen, es sei der Sünde zum Tod oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Die Bibel spricht nicht von allen diesen Dingen mit Worten, weil manches gab es damals noch nicht. Es gab noch kein Nikotin, den man rauchen konnte. Aber ich denke, es ist unstreitbar, wer raucht, macht sich zum Sklaven. Ich meine, was würde passieren, wenn die Israeliten angekommen wären mit einer großen Tube, mit einem großen Becher mit Teer und hätten im Heiligtum angefangen, das ganze Heiligtum von innen mit Teer anzumalen? Hätten die anderen Israeliten das gut gefunden? Hätte Gott das gut gefunden, wenn man da das ganze Heiligtum mit Pech und mit Teer voll kleistert? Findet der Heilige Geist das toll, wenn wir unsere Lunge mit Teer voll kleistern? Kaffee macht ebenfalls süchtig. Nun, ich werde jetzt nicht über medizinische Dinge sprechen, da haben ja unsere Mediziner schon mehr als genug dazu gesagt. Aber wenn es mich süchtig macht, dann ist es nicht Gottes Wille für mein Leben. Und das gilt dann auch für Dinge, nicht nur wie Kaffee, sondern auch für Tein, das heißt für Schwarztee und für grünen Tee zum Beispiel, wo Stoffe enthalten sind, die süchtig machen in gewissem Maße, und natürlich auch für illegale Drogen aller Art. Sie schädigen das Gehirn, und alles, was das Gehirn schädigt, behindert das Wirken des Heiligen Geistes. Mittlerweile hat es große Metastudien zum Alkohol gegeben, die deutlich machen, schon der erste Tropfen Alkohol schädigt das Gehirn. War ganz groß letztes Jahr in der deutschen Tagespresse. Eine Sammlung aller Studien, die man bisher gemacht hat, zusammengefasst als große Metastudie. Man kommt zu dem Schluss, schon der erste Tropfen Alkohol schädigt das Gehirn. Jetzt sagt man, naja, ich hab ja ein großes Gehirn, da kann ich ja viele Gehirnzellen auch, es kann mir egal sein. Aber wenn ich ein Christ bin und ich weiß, Gott hat mir dieses Gehirn gegeben, warum sollte ich aus unerfindlichen Gründen freiwillig meinen Körper schädigen? Und zwar ausgerechnet das Organ, zu dem der Heilige Geist sprechen möchte, in besonderer Art und Weise. Nun, vielleicht sagt jemand, okay, ich möchte, aber ich weiß nicht wie. Ich weiß nicht, wie ich loskommen soll vom Rauchen. Ich weiß nicht, wie ich loskommen soll vom Trinken. Oder vielleicht weiß ich auch nicht, wie ich loskommen soll, vielleicht von anderen Dingen, die mich süchtig machen. Und sei es vielleicht noch Schokolade, ich weiß es nicht. Ja? Aber Jesus sagt, der Geist ist willig. Damit meint er nicht das Denken, sondern er meint den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist bereit, uns zu helfen. Aber wir selbst sind schwach. Ich muss zuerst einmal eingestehen, dass ich ohne den Heiligen Geist, ohne Gottes Wirken gar nicht den Sieg erreichen kann. Jesus sagt, getrennt von mir könnt ihr wie viel? Nichts tun. Aber alles vermag ich durch den, der mich stark macht. Ohne Jesus kann ich am Ende eigentlich nichts erreichen. Mit Jesus kann ich jede Sucht überwinden. Sei sie klein oder sei sie gewaltig groß. Deswegen sagt Markus 11, darum sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbitten, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Es ist eine Sache, wenn ich als Christ die Bibel lese, ne, und vielleicht die Prophetie studiere und im Internet mich mit Videos vollpumpe und sehe, ah, da, der Papst, nicht wahr, gefährlich, und da, Amerika und dies und jenes. Aber wenn ich in meinem eigenen Leben nicht den Sieg über versklavende Süchte habe, was nützt mir zu wissen, was in Rom passiert? Woran es mangelt, ist nicht Wissen über biblische Prophetie und Fakten. Woran es am meisten mangelt in der Christenheit, ist es an der echten Kraft des Evangeliums, die sich darin zeigt, ja, ich hatte dieses Problem und ich habe es nicht mehr, weil Gott mir geholfen hat. Weil ich mir in meinem Herzen vorgenommen habe, den Heiligen Geist wirken zu lassen. Und er hat mir geholfen. Er hat mich aus dem schmutzigen Schlamm herausgezogen und meine Füße auf den Felsen gestellt. Danach sehnt sich Gott. Denn dann würden andere Menschen sagen, das ist ein Evangelium, das funktioniert. Das ist ein Glaube, der wirklich Sinn macht. Der verändert ja was im Leben. Das ist nicht nur so eine intellektuelle Theorie. Die Bibel sagt uns, Gott aber sei Dank, dass er uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Wenn du mit einer Sucht, wie wir hier einige angeführt haben, es gibt ja noch mehr Süchte, kämpfst, dann erinnere dich daran, dass Jesus dir den Sieg schenken möchte. Du kannst den Sieg haben, du kannst damit aufhören, was immer es ist. Und wenn du das erlebst, wirst du sehen, Gott ist real. Man kann noch so viel Archäologie präsentieren und Geschichtsfakten. Der größte Beweis für die Realität Gottes ist, wenn ich diese Dinge erlebe, wenn ich sehe, was er von mir möchte, wenn ich sehe, ich kann es alleine nicht, wenn ich mein Leben ihm übergebe, um die Kraft seines Geistes bitte und ich erlebe, er verändert mich. Das Kraft im Evangelium. Also auch ihr haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn, mit anderen Worten, hier geht es noch weiter, in Römer 13, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht zur Erregung von Begierden. Wenn ich also von einer Sache frei geworden bin, dann sollte ich mich nicht ständig wieder in die Nähe begeben. Mit anderen Worten, wenn ich den Sieg errungen habe über Nikotin und Gott mir die Kraft schenkt, nicht mehr rauchen zu müssen, sollte ich vielleicht auch alle Zigaretten, die ich noch habe, wegschmeißen. und auch den Aschenbecher. Weg, weg, weg. Und vielleicht nicht ständig in eine Diskothek gehen oder in eine Bar, wo überall geraucht wird, nicht wahr? Fernhalten von dem, was mich vielleicht wieder zurückfallen lassen könnte. 1. Korinther 9. Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem. Mäßig. Wer von uns hat schon mal Leistungssport betrieben? Wer von uns hat mal Leistungssport geschaut? Okay. Wie ist das so mit den Leistungssportlern, die sich auf die Olympia... Gibt ja auch große Schweizer Leistungssportler, im Wintersport zum Beispiel, nicht wahr, oder so? Wenn die sich vorbereiten, haben die da besondere Ernährungspläne? Besondere Vorschriften, was sie trinken, wie viel sie trinken und so weiter? Ist das ein bisschen extrem? Sind die Leistungssportler nicht ein bisschen extrem in ihrem ganzen Gesundheitsfimmel? Nein, die wollen gewinnen! Eine kleine Goldmedaille, die im nächsten Jahr einem anderen gegeben wird. Dafür restriktieren sie sich in ihrem Essen und Trinken und leben gesund und bringen dadurch Höchstleistung. Und hier sind wir Christen auf dem Weg zum ewigen Leben und denken, Essen, Trinken ist doch vollkommen egal. Was? Nein, wenn es schon für eine Olympiamedaille wichtig ist, könnte es sein, dass es auch etwas zu tun hat mit der ewigen Krone? Nun, es gibt einen Siegeskranz, den unvergänglichen. Wir haben also gesehen, unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Das betrifft nicht nur die Dinge, die wir in den Tempel hineinbringen, das betrifft auch die Dinge, und ich werde nur eine Folie zeigen, alle, die jetzt die Krise kriegen können, gleich wieder entspannen. Aber eine Folie ist erlaubt, okay? Nur eine. Das betrifft auch die Dinge, die wir an den Tempel ranhängen. Oder draufmalen. Ich erkläre es mal so. Und Sie dürfen mich hinterher auch steinigen, okay? Ist kein Problem. Wenn meine Frau mir ein Bild malt, ich konstruiere jetzt ein Beispiel, aber angenommen, sie malt mir ein schönes Bild zum Geburtstag. Ja? Sie malt mir das und ich schaue mir das an und sage, ach ja, gar nicht schlecht. Ich finde, hier hätte so mehr Rot machen sollen, nicht wahr? Und das würde ich wegschneiden. Hier würde ich noch was anderes reinmalen, nicht wahr? Und ach, das ist wirklich ein bisschen langweilig hier, ein bisschen mehr. Ich war lila. Ja? Was wird meine Frau denken? War es nicht schön genug? Hier ist Gott der Meisterschöpfer. Schauen Sie sich die Blumen an. Schauen Sie sich die Tiere an. Wie schön das alles aussieht. Und er schafft den Menschen als Krone der Schöpfung. Und der Mensch sagt, bisschen langweilig hier, nicht wahr? Immer nur gleich Hautfarbe. Muss man das rübermalen, nicht wahr? Eintätowieren, ritzen. Körperöffnungen fehlen noch ein paar. Hier noch eine und da noch eine und hier, nicht wahr? Und überall. Ich weiß nicht, ich habe den Eindruck, irgendwie Gott ist traurig darüber, oder? Würden Sie der Meinung sein? Okay, jetzt habe ich genug darüber gesagt, Sie können sich den Rest denken. Die Bibel spricht darüber. Ist nicht unwichtig. Übrigens, jetzt sage ich noch einen Satz. Wenn ich sowieso gesteinigt werde, dann kann ich auch gleich richtig. Wenn wir alle davon überzeugt, warum schmücken sich Menschen? Jetzt mal unabhängig, ob das jetzt so ist oder vielleicht ein bisschen dezenter. Warum schmücken sich Menschen? Warum kommt ein Mann oder eine Frau, nicht was soll, warum kommt ihr auf die Idee, sich zu schmücken? Möchte ich schöner machen, oder? Also erstmal ist es vielleicht eine Frage, ob wir überhaupt verstanden haben, wie viel Wert und wie schön wir von Gott gemacht sind. Die andere Sache ist die, man möchte sich vielleicht auch, könnte ja sein, nicht wahr, ein bisschen erheben. Könnte das sein? Ab und zu? In ganz wenigen Fällen vielleicht? Ein bisschen erheben. Wenn das Evangelium jetzt unter anderem darin besteht, dass wir unseren Stolz ja besiegen wollen, oder? Ich glaube, jetzt mal gut zu hören, ich glaube nicht, dass Gold und Silber und Perlen eigentlich schlecht sind. Weil der Luzifer war mit Gold und Silber und Perlen behangen, oder? Steht in der Bibel. Aber es hat ihm nicht so gut getan, oder? Als er den Stolz entwickelt hat, hat ihm sein ganzer Schmuck jetzt nicht geholfen, den Stolz zu besiegen, oder? Würden wir soweit zustimmen? Jetzt, wenn sündige Menschen sowieso mit Stolz zu kämpfen haben, ist dann Schmuck eher förderlich in ihrem Glaubensleben oder eher ein Hindernis? Also ich glaube, was Gott macht, Gott will uns nicht Hindernisse in unserem Leben aufbauen, er will die Hindernisse wegnehmen. Hindernisse wegnehmen, damit wir es einfacher haben, die Dinge umzusetzen, die wir in der Bibel ständig lesen und die wir alle im Prinzip ja zustimmen. Aber jetzt genug vom Schmuck. Es geht noch Ärger. Aber es gibt noch viel mehr Dinge, die unser Leben beeinflussen. Was wir uns anschauen zum Beispiel. Ich glaube, für viele von uns wäre es überhaupt nicht denkbar, einen Mord zu beginnen. Oder hat jemand schon mal überlegt, jemand anders umzubringen? Nee, nicht melden, aber. Niemand von uns käme auf die Idee, ich will jemand anders umbringen, oder? Meistens. Aber warum schauen wir uns so viele Morde an? Im Fernsehen. Warum haben wir so viel Freude an Second-Hand-Sünde? Wo wir sagen, ja, ich tue es ja nicht. Schau es mir nur an. Ich glaube, wenn wir es anschauen und Freude daran haben, hat Gott irgendwie die Idee, dass wir die Sünde besser finden, als sie eigentlich ist. Wenn wir darüber nachdenken, dass für die Dinge, die wir uns im Fernsehen anschauen, Jesus am Kreuz gestorben ist und dass diese Dinge ihn verletzt haben, ich glaube, wir würden eher den Ausknopf finden bei so manchem Spielfilm, oder? Bei so manchem Programm. Über Musik werde ich jetzt nicht mehr viel sagen. Sie haben ja schon von den Hardrock-Mäusen gehört. Was wir anschauen, was wir hören, ist natürlich unsere private Entscheidung. Aber wir müssen uns bewusst sein, dass unsere private Entscheidung einen Einfluss hat, wie leicht oder schwer es uns fällt, die Dinge umzusetzen, die wir in der Bibel lesen. Und manchmal betrügen wir uns. Wir denken, all diese Dinge ist doch meine Sache. Ich höre mir einfach die Musik, die mir gefällt. Ich schaue mir an, was immer ich mir anschauen möchte. Nicht wahr? Fernsehprogramm, alles von A bis Z. Und ich bin ja trotzdem ein guter Christ. Und dann wundern wir uns, dass wir die Bibel so schwer verstehen, dass sie vielleicht irgendwie langweilig wirkt und dass wir das nie umsetzen, was da steht. Und dann sagen wir, Gott, warum ist es so schwer? Und Gott sagt, vielleicht nimmst du einfach mal die ganzen Hindernisse aus dem Weg, so wie ich dir vorgeschlagen habe. Dann wird es auch einfacher sein. Paulus sagt in Philipper 4, im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder was Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Also, den Vers können Sie sich merken, wenn Sie das nächste Mal vorm Fernseher sitzen, nicht wahr, oder ins Kino gehen wollen und sich den Film anschauen oder das Fernsehprogramm anschauen, dann stellt sich mal die Frage, was ich mir jetzt anschauen möchte, ist es erstmal wahr? Da fällt schon mal viel weg, oder? Ist es ehrbar? Gerecht? Rein? Liebenswert, wohllautend, eine Tugend, etwas Lobenswertes. Da bleiben dann wahrscheinlich noch ein paar Naturdokus übrig, nicht wahr? Oder so. Nein, der Punkt ist der, was wir anschauen, verändert uns. Was wir anhören, verändert uns. Womit wir uns beschäftigen, hat einen Einfluss auf unser Leben. Die Bibel sagt in Judas 24, dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen. Am Ende möchte ich ganz kurz ein paar letzte Gedanken von diesem Heiligtum ableiten. Und die werden sehr kurz sein. Gott möchte nicht nur, dass wir uns richtig anziehen und richtig essen und trinken. All das ist ja eher mehr so Nebenzeug. Also im Sinne von, niemand wird durch Tofu erlöst, nicht wahr? Und niemand wird dadurch erlöst, dass er irgendwie nett angezogen ist. Sondern es ist eher eine Hilfe auf dem Weg, das Evangelium wirklich zu erleben. Aber das Heiligtum präsentiert uns hier drei Gegenstände an dieser Stelle hier, die etwas mit unserem praktischen Glaubensleben zu tun haben. Das eine ist das Brot. Und das steht für das Wort Gottes. Ich glaube, es reicht nicht aus zu wissen, dass die Bibel Gottes Wort ist, sondern wir brauchen täglich eine Erfahrung mit dem Wort Gottes. Herr, in der Frühe wirst du meine Stimme hören. Er weckt mich morgen für morgen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon die Angewohnheit hat, jeden Morgen sich Zeit zu nehmen, Andacht zu machen, mit Gott zu reden und in seinem Wort zu leben. Starten Sie den Tag mit einem Bibelwort. Mit einem Bibelabschnitt. Und wenn Sie nur 5 Minuten haben am Morgen, nehmen Sie sich 5 Minuten. 5 Minuten mit Gott am Morgen sind besser als keine Minute am Morgen. Wenn Sie mehr Zeit haben, nehmen Sie sich bitte mehr Zeit. Aber wenn es nur ein Bibelvers ist, ist das besser als nichts. Der Tag verläuft anders, wenn Sie ihn mit Gott und mit seinem Wort begonnen haben. Sie können den ganzen Tag über das nachdenken, was Sie gelesen haben und können Gott bitten, dass er es in Ihrem Leben umsetzt. Denn Gottes Wort, heißt es hier, wird nicht leer zurückkehren. Wenn wir uns mit Gottes Wort füllen, wird es Frucht produzieren. Es wird uns helfen, unserem Leben Dinge umzusetzen. Durch das, was wir anschauen, werden wir verwandelt. Und ich glaube, das ist der Grund, warum so viele Christen so selten christlich wirken, weil sie sich zwar zum Christentum bekennen, aber sie nicht mit den Dingen beschäftigen, die Christentum eigentlich ausmachen. Und wenn ein Christ sagt, er ist Christ, aber er Tag ein und Tag aus nur Welt sieht und Welt hört, dann sieht er mehr nach Welt aus als nach Christus. Ein Christ sieht nach Christus aus, wenn er sich mit Christus beschäftigt. Nicht nur, wenn er glaubt, dass es Christus gegeben hat, sondern wenn er sich mit Christus beschäftigt, dann sieht er irgendwann immer mehr wie Christus aus. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte, ein Licht auf meinem Weg. Und Jesus verheißt uns, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, auf dem du wandeln sollst. Wenn wir ihm dann Dinge vorbringen, wie, wen soll ich heiraten? Welche Arbeitsstelle soll ich nehmen? Wir können darum beten, wir können Prinzipien aus seinem Wort ableiten. Er hilft uns im Alltag. Ich habe das so oft in meinem Leben erlebt. Er wird dich ohne Unterlass leiten, das heißt ständig. Nicht mal ja, mal nein, sondern wenn wir uns mit Gottes Wort beschäftigen, können wir erleben, wie er uns Tag für Tag im Alltag führt. Und dann war da der Räucheraltar und der steht für das Gebet. Nicht nur sollen wir Gottes Wort lesen, damit wir Wegweisung und Tipps für den Alltag bekommen, wir dürfen mit ihm reden. Jesus hat gesagt, welcher Vater unter euch wird seinem Sohn einen Stein geben, wenn er ihn um Brot bittet? Wir sagen, Vater unser, der du bist im Himmel. Und Jesus sagt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Betest du, lieber Freund, liebe Freundin, darum, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden? Wenn wir nicht bitten, müssen wir nicht erwarten, dass wir vom Heiligen Geist geführt und gestärkt werden. Mach es zu deiner persönlichen Angewohnheit, jeden Morgen darum zu bitten, Herr, schenk du mir heute ebenfalls wieder deinen Heiligen Geist für all die Dinge, die ich heute zu tun habe. Du wirst sehen, dein Leben verändert sich mehr, als wenn du 1000 YouTube-Videos über Prophetie anschaust. Die sind gut, die sind wichtig, wir brauchen sie alle. Aber die Lebensveränderung kommt durch das Gebet um den Heiligen Geist. Matthäus 26 zeigt uns, wie Jesus gebetet hat. Jesus hat nicht gesagt, ich habe die Wunschliste, Herr, mach das alles. Ja? Sondern er hat gebetet, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Wenn wir um Gottes Willen beten, dann kann er uns auch wirklich erhören und er wird für dich sorgen. Und wir dürfen ihm alles sagen. Es heißt in 1. Petrus 5, alle eure Sorge werft auf ihn. Was wir oft machen ist im Gebet, vielleicht kennen Sie das auch, wir kommen zu Gott, wir beten und sagen, Herr, mir geht es so schlecht, das und das und das und das und das und jenes. Wir präsentieren ihm den gesamten Rucksack und dann hören wir auf zu beten und nehmen den Rucksack wieder mit. Aber der Vers ist wörtlich zu verstehen. Nehmen Sie Ihre Sorgen, die Sie jetzt gerade haben, und wenn Sie heute Abend beten oder morgen früh beten, werfen Sie die Sorgen auf Jesus, dass er sich darum kümmert. Werfen Sie die Sorgen auf Jesus. Er hat noch niemanden enttäuscht, der das tut. Und nicht nur dürfen wir unsere Sorgen erzählen, wir dürfen auch für andere Menschen beten. Das wird nicht nur Gott eine Gelegenheit geben, noch mehr im Leben von anderen Menschen zu wirken, es wird auch uns selbst verändern in unserer Beziehung zu anderen Menschen. Und wir sollten dankbar sein. Ja, wenn man betet, hat man schnell die Angewohnheit, eine lange Gebetsliste haben von Dingen, die man möchte. Nicht wahr? Die Dankbarkeitsliste sollte ähnlich lang sein. Nehmen Sie sich mal vor, jeden Tag aufzuschreiben, wofür Sie Gott dankbar sind. Plötzlich werden Ihnen ganz viele Dinge einfallen, die Sie bisher für selbstverständlich erachtet haben. Seien Sie dankbar. Dankbare Menschen sind fröhlicher, gesünder, netter, freundlicher, erfolgreicher. Dankbarkeit ist ein echtes Geheimrezept. Seid dankbar. Seid in allem dankbar. Denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Hiob ist vielleicht das extremste Beispiel. Der hat alles verloren und hat doch gesagt, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Deswegen wird er gelobt als jemand, der standhaftes Aussehen hatte und hat erlebt, wie Gott voll Mitleid und Erbarmen ist. In der Endzeit braucht es Menschen, die standhaftes Aussehen haben, so wie Hiob, die auch wenn ihnen Dinge weggenommen werden, sie trotzdem darauf vertrauen, dass Gott gut ist. Markus 1 zeigt uns, Jesus betete an einem einsamen Ort. Wenn Sie Andacht machen am frühen Morgen, legen Sie das Handy weg. Lassen Sie den Computer beiseite. nehmen sich, und wenn es nur ein paar Minuten sind, eine stille Zeit, wo sie nicht abgelenkt werden, damit Gott zu ihnen reden kann. Und beten sie so, dass sie wirklich ehrlich sind. Hätte ich Unrecht vorgehabt in meinem Herzen, so hätte der Herr nicht erhört. Jakobus 4, Vers 3 sagt, ihr bittet und bekommt nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es euren Lüsten zu vergeuden. Nur wenn wir mit ehrlichem Herzen zu Gott kommen, dann kann er uns erhören. Und er sagt, und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir flehen, und ich will euch erhören. Ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Lieber Freund, liebe Freundin, wenn du Jesus finden willst und deine Sorgen ihm wirklich sagen möchtest, dein Herz ihm ausschüttest, wird er dich so, wie du bist, erhören. So oft in meinem Leben habe ich ihm einfach mein Herz ausgeschüttet und er hat mich erhört. Und ich habe ihm die Sachen gesagt, die in meinem Leben schieflaufen, meine Sorgen. Und er erhört mich. Immer und immer wieder. Und ich glaube, es braucht viel mehr, die diese Erfahrung regelmäßig machen. Das Gebet. Und ganz zum es heißt hier, gedenkt an seine Wunder, die er getan hat. Ganz zum Schluss dieser Leuchter. Jesus hat ja zu der Frau am Jakobsbrunnen gesagt, wenn du das Wasser des Lebens findest, wird es in dir zu einer Quelle werden. Wenn man Jesus findet, dann möchte man auch davon erzählen. Jesus hatte gesagt, ich bin das Licht der Welt, aber er hat auch gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Als diese Frau Jesus begegnet, da sagt es, da hat sie ihren Wasserkrug, weswegen sie eigentlich gekommen war, nicht wahr? Ihren Wasserkrug stehen lassen und lief in die Stadt und sprach zu den Leuten, man kann gar nicht dem wahren Jesus begegnen, ohne irgendwie davon erzählen zu müssen. Das gibt's gar nicht, dass man den Jesus der Bibel trifft und der einen verändert und man 20 Jahre lang in der Kirche sitzt und keiner merkt's. Das gibt's gar nicht. Wer Jesus trifft, der möchte davon erzählen, weil er erlebt hat, was Jesus für einen getan hat. In Sprüche 11, Vers 25 heißt es, eine segnende Seele wird reichlich gesättigt und wer anderen zu trinken gibt, wird selbst erquickt. Das ist einer der Gründe, warum ich so gerne Vorträge halte oder Bibelstunden gebe. Weil immer, wenn ich Vorträge halte, Achtung, jetzt ein Geheimrezept, nicht wahr? Immer, wenn ich Vorträge halte oder Bibelstunden gebe, verstehe ich die Themen selbst besser. Ist wirklich so. Und wenn ich eine Predigt mehrmals gehalten habe, dadurch, dass ich sie anderen erkläre, macht sie für mich selbst auch mehr Sinn. Es gibt viele Dinge, die ich in der Bibel studiert habe, an die ich mich nie erinnern kann, weil ich sie noch nie jemandem erklärt habe. Aber die Dinge, die ich anderen erklärt habe, die kann ich mir gut merken. Es gibt nämlich Leute, die kommen zu mir und sagen, Christopher, wie studierst du die Bibel, dass du dir das merken kannst? Ich habe immer dieselbe Antwort. Erzähl das, was du weißt, anderen. Erzähl es jemand anderem. Erklär es jemand anderem. Versuch seine Fragen zu beantworten, dann wird dir das Thema selbst klarer. Wer anderen zu trinken gibt, weil die Sache ist die, wenn ich einem anderen versuche zu helfen in einem geistlichen Problem, dann sehe ich bei dem anderen ganz genau, wo das Problem ist und sehe auch die Lösung, die ich bei mir gar nicht sehen würde. Ja, schon mal jemand die Erfahrung gemacht, bei anderen sieht man die Probleme immer besser als bei sich selbst. Aber wenn man einem anderen helfen kann und sagt, hey, wenn ein anderer verzweifelt ist und sagt, ah, ich glaube nicht, dass Jesus mir vergeben kann, ich glaube, ich habe zu viel gesündigt, dann sagt er, ja, selbstverständlich kann Jesus vergeben, ich war die ganzen Bibelverse, kann man ihm zeigen. Und dann dämmert es einem, hey, ich habe auch schon so gedacht. Und was ich ihm gerade sage, hilft mir auch. Scheuen sich nicht über ihren Glauben, über das, was sie gelernt haben, zu reden. Das hilft anderen, das hilft ihnen selbst. Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 14, ihr seid das Licht der Welt. Jesus war natürlich das Licht der Menschen, aber er hat es in unseren Herzen Licht werden lassen. Und bei all dem ist es nicht unsere Weisheit und unsere Kraft, sondern es ist Gottes Wort. Es ist seine überragende Kraft, die von Gott kommt. Wir sind Botschafter für Christus. Wer von Ihnen war schon mal Botschafter für die Schweiz? Wer von Ihnen würde gerne mal Botschafter für die Schweiz sein? Wenn man Botschafter für die Schweiz ist, kann man tun und lassen, was man will? Kann man Botschafter für die Schweiz in Deutschland sein und über die Autobahn rasen, als gäbe es keinen Morgen? Na, vielleicht, ich weiß es nicht. Als Botschafter repräsentiert man das Land, das man repräsentiert, oder? Wenn wir Botschafter für Jesus sind, repräsentieren wir Jesus. Übrigens, das war von Anfang an so gedacht. Der Mensch war geschaffen als Bild Gottes. Fangen Sie an zu beten, Herr, mache mich zu einem Bild von dir. Dass wenn die Menschen mich sehen, sie dich besser verstehen. Heute Abend wollen wir schließen mit dieser simplen Frage. Möchtest du, dass dein Körper
ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Wir hören jetzt das Musikstück. Und während wir das Musikstück hören, können wir ein bisschen darüber nachdenken, nicht wahr, was wir gerade gehört haben. Und vielleicht gibt es viele Dinge, die uns jetzt durch den Kopf gehen. Aber wenn wir Jesus folgen, wird er uns den Sieg geben über was immer uns jetzt vielleicht auch beschäftigt. Wer von uns möchte heute Abend sagen, ich möchte nicht nur ein Christ in einem formalen Sinne sein. Ich möchte nicht nur Christ sein, weil ich in einer Kirche irgendwo eingeschrieben bin, sondern ich möchte ein Christ sein, 7 Tage die Woche im Alltag. Auch dann, wenn nur meine Familie mich sieht. Oder vielleicht sogar dann, wenn ich ganz alleine bin und niemand mich sieht. Ich möchte erfüllt vom Heiligen Geist durch die alltäglichen Dinge, die ich tue, zeigen, ich bin ein Tempel des Heiligen Geistes, ein Repräsentant Jesu. Und weil er mich liebt, möchte ich ihm gerne die Ehre geben. Wer von uns möchte sagen, so ein Christ möchte ich sein? Gott sei gelobt. Wollen wir noch gemeinsam aufstehen und Gott anbeten? Lieber Vater im Himmel, danke, dass du dich nicht nur für große Theologie interessierst oder für interessante Archäologie und Prophetie, sondern dass du ganz besonders deinen Fokus auf unseren Alltag hast. Da, wo die vielen Siege und Niederlage unseres Lebens stattfinden, da, wo jeder zu kämpfen hat, da, wo wir alle im gleichen Boot sitzen. Danke, dass du dich für all das interessierst, was unser Leben so interessant und manchmal auch anstrengend macht. Und danke, dass du uns praktische Tipps gibst, wie wir im Alltag es leichter haben, die Theorie des Evangeliums wirklich zu erleben. Und auch wenn uns vielleicht nicht jeder Tipp gleich sofort zusagt, wir bei manchem vielleicht ein bisschen Magenschmerzen bekommen, weil wir wissen, was wir dann vielleicht aufgeben müssten, zeig uns doch, dass du uns niemals bittest, etwas Gutes aufzugeben. Dass du uns niemals bittest, etwas aufzugeben, ohne uns etwas Besseres dafür zu geben. Und dass noch kein Mensch, der sein Leben dir ganz übergeben hat und im Alltag, auch in diesen Dingen dir treu ist, davon irgendeinen Schaden genommen hat. Im Gegenteil. Wir haben bei Daniel gesehen, dass wir nicht nur es leichter haben, die Dinge des ewigen Lebens zu verstehen, sondern dass wir sogar in diesem Leben klüger, schöner und stärker sein können. Aber Herr, wir möchten vor allem, in allem, deine Repräsentanten sein und von deinem Geist erfüllt der Welt zeigen, was das Evangelium für einen Menschen tun kann. Nicht nur in der Theorie, sondern im Alltag. Und dafür danken wir dir, dass wir Erfahrung mit dir machen dürfen. Und wir danken dir auch für all das, was du schon in unserem Leben bewirkt hast. Im Namen Jesu. Amen.